Tanja 2. Ich habe mir sagen lassen, fangt jeden Tag mit einem Humorspruch an. Nee. Nein, das ist, deswegen sagt man immer, man sollte Dinge immer aufbewahren, bevor sie weggeschmissen werden. Also ich habe, bei mir hat sich ein Künstler aufgelöst, auch nicht der Künstler hat sich aufgelöst, sondern sein Atelier. Und da hat er die Dinger stehen lassen, diese Puppen stehen lassen. Und ja, wie es so ist, ich sag die mir mal ein, als ich dann die Atelierabnahme gemacht habe. Und so, siehe da, man kann sie doch noch mal gebrauchen. Es gab viele Käufer dafür, wollten viele kaufen, aber ich dachte, nee, behalte die mal. Und gut, dass er heute hier steht, ist eine Dame. Und als ich sie aufgestellt habe, da war sie ja nackig. Und Tanja sofort, zieh die sofort an, du kannst sie so nicht stehen lassen. Schade drum. Na gut, aber heute geht es immer ganz alles als um die nackige Frau und so. Ja? Heute geht es darum, zieht Jesus an. Also nicht so, dass wir Jesus anziehen, sondern tatsächlich ist die Frage so, ziehen wir Jesus an? Zieht Jesus, ziehen wir Jesus, zieht Jesus an. Ziehe Jesus an. Und wenn man das hört, soll ich da in seine Haut reinschlüpfen, wenn man das jetzt so ganz, ganz ernst nimmt? Ja, zieht Jesus, stülpt ihn euch über. Lauft in ein Dresscode Jesus rum, also zieht seine Sachen an. Zieht das an, das, was Jesus ausgemacht hat. Und oft ist es ja so, ist halt wirklich so, dass wir versuchen, Jesus hier anzuziehen, indem wir sagen, okay, Jesus, das passt zu dir, passt ja auch zu meinem Leben. Okay, Jesus, dann kriegst du noch meine Schuhe, passt ja auch zu meinem Leben, könnte dir auch passen, sodass wir uns einen Jesus bauen, ja? Anstatt wir sagen, wir lassen unser Leben von Jesus bauen. Bauen wir lieber unser Leben mit Jesus, aber wir bestimmen letztendlich, wie es zu sein hat. Anstatt Jesus bestimmt, wie unser Leben zu sein hat. Also Jesus meint aber etwas ganz anderes. Jesus sagt, zieht mich an. Es gibt in Johannes, wo Jesus sagt, ja, wenn ihr mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, dann gehört ihr zu mir. Und Leute haben dann mal, spinnt der eigentlich, wie kann man das machen? Wir können doch nicht dein Blut essen und trinken und sein Blut essen und dann Fleisch essen. Geht doch gar nicht. Aber Jesus meint etwas, ja, sich voll und ganz von Jesus vereinnahmen zu lassen. Sich nicht aufzulösen, aber so trotz allem von Jesus Charaktereigenschaften mein Leben bestimmen zu lassen. Und darum geht es heute auch. Ich will euch heute auch ein bisschen so animieren mitzumachen. Nicht, dass ihr voll nach vorne kommt, sondern dass ihr ruhig mal reinbürgt, so wie ihr euch vorstellt, so wie ein Christ auszusehen hat. Wir waren vor einigen Jahren, war ich mit der Rebecca im Stadion gewesen, bei Borussia Mönchengladbach, die haben gegen Werder Bremen gespielt. Und dann, als wir im Stadion, wir haben uns einen Schal gekauft, ne? So einen Schal, grün-weiß. Und Rebecca hat so eine Fahne gehabt, eine Mütze haben wir auf dem Kopf gehabt. Mit Freunden haben wir uns getroffen. Das war richtig toll. Schon im Zug, als wir im Zug reinkamen, waren alles Mönchengladbach-Fans. Und da wurde gefeiert. Und da haben wir Spaß gehabt. Und das war klasse. Und woran haben wir uns erkannt? An unsere Tracht. An unsere Liedgesinge. Ne? VfL, die Macht vom Niederrhein. Oder woran erkennt man so einen Bayern-Fan? Ja, zum Beispiel an so eine Lederhose, ne? Oder ein Fußballfan, ne? So ein Bayern, die haben, nur Trikots sind, glaube ich, rot-weiß, ne? Rot-weißes Trikot, Dortmund, wir haben einen Dortmund-Fan hier, Rebecca, Fan, gelb, schwarz-gelb, ne? Man erkennt Menschen tatsächlich, woran sie glauben, tatsächlich an dem teilweise, was sie anhaben. Besonders wenn es auch so in Kulturkreisen, ne? Bayern, du hast gerade Bayern erwähnt, ne? So diese, wenn man so, desto tiefer man so in dieses bayerischen Gefilden hineinfährt, desto tiefer es wird, ja, bayerisch, siehe da, so leben die Leute auch. Oder ein Schwarzwald, ne? mit diesen Bämmels oben am Kopf. Oh, das ist ein Schwarzwaldmädchen. Ne? Nun weiß ich nicht, wer verheiratet ist und nicht verheiratet ist, obwohl ich gleich links oder rechts hängt, aber man erkennt sie, wozu und zu welcher Gattung sie gehört. Tatsächlich so. Und ich kenne ja früher von der Straßengangs, ist ja, woran hat man sich erkannt? An dem Westen oder an den Tätowierungen oder. Es gibt Erkennungsmerkmale für Menschen, wo man erkennt, zu welcher Gruppe gehört der eigentlich. Im Knast ist es auch so, es gibt Knast-Tätowierungen, davon kenne ich ja selber. Ja, da hast du bestimmt die Tätowierung am Knast, wo die genau daran erkennen, zu welcher Gruppe gehört der eigentlich. Und dann ist wieder biblisch zu sehen, bei Petrus war das ja so, als Petrus ja im Vorhof war, als sie Jesus ja gefangen genommen haben und er am Lagerfeuer war und er sich gewärmt hatte, was sagten denn die Leute zu ihm? An deiner Sprache erkennen wir dich. Hups, da kommen die Sachen schon langsam näher. Ja? Aber Petrus hat ja nichts angehabt, woran man einen Christen erkennt. Man hat Petrus daran erkannt, wie er gesprochen hat und wie er gehandelt hat. Und wenn man mit Jesus in Berührung ist, verändert Jesus einen das Leben. Dann kannst du machen, was du willst. Also wenn du es wirklich ernst meinst. Ja? Das eine ist außen. Ne? Man erkennt einen Bayern-Fan an dem, was er anhat, oder einen Gladbach-Fan in dem, was er anhat. Das Trikot. Aber es sagt noch lange nichts über sein Innenleben aus. Äußerlich sieht man, okay. Bei Christen ist es ja ungefähr auch nicht anders. Ne? Du bist noch lange kein Christ, wenn du Sonntag für Sonntag in eine Gemeinde rennst. Du bist noch lange kein Christ, wenn du dir ständig die Bibel um die Ohren haust und ständig eine Bibel liest. Das heißt noch lange nicht, dass du Christ bist. Die Frage ist, ab wann bist du denn wirklich ein Christ? Die Frage ist, ab wann bist du denn wirklich ein Dortmund-Fan? Nämlich dann, wenn dein ganzes Leben du dich darauf konzentrierst, nämlich ein kompletter Dortmund-Fan zu sein. Davon rede ich heute gar nicht. Oder wirklich darauf konzentrierst, ein wirklicher Christ zu sein. Und darum geht es heute. Woran erkenne ich das? Sag mal, jetzt mal an euch gefragt, woran erkenne ich einen Christen?
Freundlich.
Oh, Frank, super. Frank, hilf mir, Dankeschön. Ja, das mit der Freundlichkeit, das ist so, ne? Nächstenliebe. Herzliches Erbarmen, genau. Ich lese.
Christus gerade an seiner Gnade.
Gnade, genau, genau.
Wie erkenne ich Gnade an den Verhaltensmuster von heute? Das ist schwer.
Eben, aber ich. Ja, so was.
Einfach nicht auf seine Meinung zu bestehen, auch mal fünf Grade sein zu lassen.
Eine ganz kurze Geschichte zu erzählen. Heute Morgen, Frank kann ja weitermachen. Immer wenn ich nach Rewe einkaufen fahre, kommt mir immer so einer entgegen, der schnorrt mich jedes Mal an. Entweder nach einer Zigarette oder nach einem Euro. Heute Morgen auch. Einander ertragen. Genau, richtig, das ist es. Genau, das Gute. Ja, jedes Mal schnorrt der mich an. Und ich sage mir, boah, heute Morgen, ich fuhr schon auf dem Parkplatz drauf, denke mir, zwei Brötchen holen, vier Brötchen holen. Und wer steht da im Vollen seiner Größe? Er. Und ich denke mir, bitte nicht. Ich will nicht. Nein, nein. Und wir gehen dann meine Predigt um, einander ertragen, Gnade und Sanftmut, genau, Dankeschön. Und ich angehalten, dann kam der auch zu meinem Auto gelaufen, wirklich. Da stellte sich in mein Auto und wartete, bis ich ausgestiegen bin. Ich machte die Türe auf, er sagte, ich will ein Brötchen haben, kannst du einen Euro für mich? Ich dachte mir, okay, ich den Euro gegeben. Und beim Reingehen habe ich mir schon gedacht, eigentlich will ich heute Morgen mal sehen, ertrag ihn einfach, sei sanftmütig. Und barmherzig, denn er braucht den Euro. Und tatsächlich hat er sich nachher angestellt, sich nicht um Kippen zu kaufen, sondern tatsächlich hat sie ein Brötchen gekauft. Also so sehr ist das. Ja, vielleicht haben sie auch zwei gekauft. Ne? Was haben wir dann noch, Frank? Vergebung, ja, das ist, da komme ich ja gleich zu. Boah, ne? Das ist schlimm, ne? Was verlangt eigentlich Jesus von mir? Man hat das denn alle? Demut ist noch, oh ja, ja, gut, das ist ja bei mir ja das Allerbeste, weil ich es überhaupt kenne, demütig zu sein. Unten an den Füßen, beseelt mit Demut, ja. Danke, Frank. Das ist ja keine Erfindung von mir, sondern tatsächlich, das steht auch in der Bibel. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar im Kolosserbrief, den hat Paulus geschrieben, an die Gemeinde Kolossä. Die hatten da viele Schwierigkeiten mit gehabt, denn Kolossä war eine Stadt gewesen, wo auch viel los war, wo viele Menschen aus vielen Kulturen da waren und wo man angefangen hat, so alles zu vermischen, Glaube zu vermischen, wo viel mehr Wert drauf gelegt auf Dresscode, wo viel auf Dresscode angelegt worden ist, wo arme Leute viel auf dem absteigenden Ast waren, noch mehr absteigenden Ast waren, auch in der Gemeinde, wo mehr auf Recht beharrt worden ist, wo kaum Demut da war. Und dann hatten die wohl Paulus gefragt, immer, was ist denn da los? Wie sind denn Christen eigentlich erkennbar? Und Paulus machte deutlich daran, nämlich da sagt, es geht nicht darauf an, wie ich angezogen bin, sondern tatsächlich, was meine innere Einstellung ist, was mein Leben, bei einem, was Christus in meinem Leben bewirken soll. Und da schreibt er an Kolosser im Kapitel 3, ab Vers 12, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes. Ich bin auserwählt, liebe Leute. Wir sind Auserwählte Gottes. Gott hat dich und mich auserwählt. Das ist nicht durch einen Würfelbecher gefallen oder auch heute habe ich mal Bock, morgen habe ich keinen Bock mehr, sondern du bist ein Plan Gottes. Du bist auserwählt. Wow. Das ist doch was, oder? Du bist auserwählt. Zieht nun an, aus Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Also die Heiligen, ich bin heraus, ja, ich bin heilig. Tut mir leid, du kannst dich nicht gegen wehren. Aber wenn du an Jesus glaubst, bist du heilig. Aber es ist toll. Jesus macht mich heilig, weil er heilig ist. Gott ist heilig, ich bin heilig. Tolle Sache, nicht weil ich so super bin, sondern weil er mich auserwählt hat dazu. Das ist eine ganz tolle Sache. Zieht nur an als Geliebte Gottes. Herzliches Erbarmen. Erbarmen. Freundlichkeit. Demut. Sanftmut. Geduld. Und jetzt kommt es. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat. So vergebt auch ihr. Mist aber auch. Aber ich möchte den so gern noch mal einen reintun. Ne? Bei mir passiert das oft. Immer dann, wenn ich einen kriege. Und ich denke mir, der hat aber Unrecht. Und jetzt hole ich aus. Jetzt geht's in die Kniekehlen. Mein lieber Freund, jetzt lernst du mal Taibo. Jetzt lernst du mal Thai-Boxen von mir. Aber Jesus sagt da was ganz anderes. Ich kenne mich noch an eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo Petrus kam und sagte zu ihm, Herr, sag mal, wie oft muss ich eigentlich meinen Nächsten vergeben? Siebenmal? Siebenmal, 70 Mal? Oder wie oft? Und er sagt, Petrus, dann sagt Gott was zu ihm, sagt Jesus was zu ihm, nämlich so oft wie du willst, dass dir vergeben wird, also dass dein Nächster dir vergibt, so vergebe du auch deinen Nächsten. Man, das kann man fragen, wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Natürlich all das, all diese Eigenschaften, die lerne ich nicht von heute auf morgen. Die werden mir, ich weiß, ich kenne keinen, der das ist. Ich kenne keinen, der so demütig ist wie ich. Ja, ich bin von Herzen demütig. Nein, überhaupt nicht. Ich bin arrogant, wenn ich das meine. Wenn ich meine, dass ich kein herzliches, dass ich nur herzliches, nein, ich habe kein herzliches Erbarmen. Aber ich kann das alles lernen. Wir werden aufgefordert, dieses zu lernen. Auch wenn es schwer fällt. Und das ist das, was nach außen strahlt. Das ist das, was Menschen von uns abnehmen. Menschen nehmen uns keinen Dresscode mehr an, wenn wir nur äußerlich so aussehen. Wie Wasser predigen und Wein saufen. Dass wir nur von außen angemalt sind, aber doch von innen wie vertrocknete Erde sind, wie Schimmel. wir nur von außen getüngt sind. Ein Christ ist nicht daran erkennbar, was er für Jeanshose trägt oder was er für eine Krawatte trägt. Das ist auch früher oft so gemeint worden, ist nicht wahr. Ich kenne viele Christen, die eine super, super geile Einstellung haben zum Herrn, die rumlaufen wie ein Lumpenpit. Aber ich kenne Menschen auch, die sagen, die werden Christen, die laufen nur mit Anzug rum und gestriegelt und dann zu Hause ihre Frauen schlagen. Woran erkennt man Christen? Das ist das, woran man sie erkennt. Die Frage ist nur, willst du, dass du als Christ erkannt werden willst? Dass man dir die Sanftmut abnimmt. Die Liebe vor allen Dingen, die Jesus ja so predigt. Denn die Liebe ist der Motor aller Dinge. Die Liebe ist der Motor aller Dinge. Liebst du deinen Nächsten? Ja, muss ich ihn denn lieben? Jesus sagt ja nicht, ich mag deinen Nächsten, das sagt er nicht. Und die Frage ist, wer ist mein Nächster? Sagt Jesus auch ganz klar. Nicht der, der in deine Familie gehört. Ja, das ist ja kein Problem. Sondern wer ist mein Nächster? Kann ich dir erzählen. Auch da erzählt Jesus eine Geschichte, nämlich von Barmherzigkeit. Nämlich der barmherzige Samariter. Der Samariter war der wahre Christ und nicht die Leute, die ständig zum Tempel gelaufen sind. Und dann. Sondern tatsächlich, der sich um den Nächsten kümmert. Das ist Barmherzigkeit und Liebe. Göttliche Liebe, Agape. Die nicht darauf beruht, hier bin ich. Ich bin etwas Großes. Herzliches Erbarmen. Erbarmen ist so schwer zu lernen. Mitleid zu haben. Mitleid mit jemandem zu haben, dem es wirklich schlecht geht. Ich kümmere mich lieber um mein eigenes Zeug, sagt man oft. Aber teilweise erkennt man, dass wenn man sich nur um sich selbst kreist, wie arm man im Grunde genommen ist, da man nämlich keinen anderen mehr sieht, außer nur sich selbst. Die Bibel fordert uns auf, Christen zu sein, um Menschen in dieser Welt zu erreichen. Nicht, wie wir angezogen sind, sondern tatsächlich, dass wir erkannt werden, wie wir leben, wie wir reden, wie wir handeln. Und natürlich ist es schwer, das alles zu erfüllen. Aber dafür ist der Heilige Geist da, der uns dazu befähigt, auch das zu lernen. Wir aus uns selbst heraus können das nicht bewerkstelligen. Das geht immer nach hinten los. Die Sache ist, die wir haben müssen, ist, den Heiligen Geist in uns zu tragen, der uns dazu befähigt, das zu machen. Aber dafür braucht der Heilige Geist auch den Freiraum. Und da beginnt es wieder. Inwieweit lasse ich den Heiligen Geist in meinem Leben den Freiraum? Inwieweit unterordne ich dem Heiligen Gott mein Leben? Wir träumen alle davon, große Gemeinde zu sein, Menschen zu erreichen, Menschen zu fischen, Menschen, die hier hinkommen und ihr zu Hause fühlen. Menschen werden aber auch nur angesprochen, ihr Lieben, wenn wir das erfüllen. Es geht nicht um die großen Missionswerke, es geht nicht um diese großen Straßenaktionen, sondern tatsächlich, es geht darum, wie du dein Leben führst, wie du dein Oikos führst. Leute, die bei mir in der Bibelstunde wissen, die wissen genau, was Oikos heißt. Oikos heißt mein Lebensumfeld, da, wo ich lebe. Wie erkennen Menschen das, wie ich mit Christus lebe? Wir alle sind keine großen Weltmissionare oder keine großen Evangelisten. Sondern in deinem Kreis, wo du dich befindest, in deinem Oikos, in deinem Familienkreis, in deinem Freundeskreis, in deinem Arbeitskreis, bist du derjenige, der Licht ist. Du brauchst keinen Button zu tragen, Jesus befreit. Und dich zu benehmen, naja. Sondern tatsächlich, die Menschen fangen an abzulesen, wie du dich gibst vor ihnen. Die Einladung Jesu an dir gilt. Bist du bereit, wirklich derjenige zu sein, der für Gott ja ein Leben führen möchte, was außerordentlich ist? Und davon träumen wir ja alle im Grunde genommen, ein Leben zu führen, was bahnbrechend ist, was herausfordernd ist. In Römer 13 geht Paulus darauf ein. Ein Leben zu führen, was bahnbrechend ist. Da sagt Paulus in Römer 13, ab Vers 12, die Nacht ist vorgerückt. Wir leben in einer dunklen Zeit, auch damals schon. Also die Menschen haben damals alle, wir leben eigentlich schon immer in einer dunklen Zeit. Seit dem Sündenfall lebt die Welt in einer dunklen Zeit. Und ich bin auch ganz konform mit einigen Leuten, die sagen, ja, wir gehen so langsam, aber sicher auf das Ende zu. Aber trotz allem heißt es nicht, meinen Kopf in den Sand zu stecken und warten, dass der D-Zug kommt und über mich herfährt, sondern tatsächlich, wenn ich weiß, es geht zu Ende, ein Apfelbäumchen zu pflanzen, Hoffnung zu sehen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Wir befinden uns als Gemeinde Jesu und jeder Einzelne, der wir hier sind, im Kampf. Im Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und hier geht es darum, auch in Epheser 6 steht, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Die kann man noch da oben drüber stülpen. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema, worum man mal drüber predigen sollte. Aber hier geht es darum, wir stehen in einem Kampf und das ist wo unsere Lichtfaktoren sind. Die Welt weiß, dass es dunkel ist. Das muss man denen nicht sagen. Das, was die Leute brauchen, ist Licht. Keine Irrlichter, sondern Licht, was sie wirklich zum Ziel bringt. Und dieses einzige Licht, was wirklich da ist, ist Jesus Christus. Und du und ich sind der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und wenn wir das wirklich ernst meinen, in uns hineinnehmen, ihr Lieben, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, was müssen wir verbessern? Ich kann nicht zum Tini sagen, das und das musst du verbessern. Jeder von sich selber weiß, wo es dran ist für ihn. Bei mir ist das alles, wo ich dran arbeiten muss. Aber ich möchte dran arbeiten. Die Menschen erkennen dich. Und die Menschen erkennen dich manchmal, und das ist ja gerade, der Teufel packt dich da, wo du am schwächsten bist. Der würde niemals deine Stärken packen. Niemals. Da hat er keinen Zweck. Er packt dich da, wo du am schwächsten bist. Und nur du weißt genau, wo du am schwächsten bist. Und wenn du nicht weißt, wo deine Schwachheiten ist, so frage jemand, der dich gut kennt. Und dann sind wir schon wieder beim Problem. Kennen wir uns untereinander überhaupt? Oder gehst du gleich nach Hause, machst die Türe zu, hier raus und dann warte dann für den Rest der Woche. Wo hast du noch Beziehungen untereinander zu Menschen, die dich vielleicht noch korrigieren können? Das brauchen wir alles, um das zu lernen. Das ist unsere Schule. Gemeinde, ich brauche keine Gemeinde. Doch, du brauchst Gemeinde, weil du lernen musst. Nur in der Gemeinschaft lernst du, das auch anzusetzen und auch auszubilden. Alleine lernst du das nicht. Wenn du alleine versuchst, Christ zu sein, wirst du da landen, wo du nicht hin willst, nämlich in der Dunkelheit. Das ist keine Aussage von mir, das ist biblische Aussage. Das sagt Jesus selbst. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich bringt ihr keine Frucht. Lieben, ihr lieben Leute, wir können Programme auf die Bäume stellen, wie wir wollen. Es bringt nichts, wenn das nicht da ist, wenn die Beziehung zu Jesus nicht da ist. Und ich meine nicht, ich glaube an dich, nein, sondern tatsächlich, dass der Glaube in mein Leben Früchte bringt. Die Gemeinde ist so leer. Klar, wenn eine Pandemie ist, es gibt wirklich Geschwister, die haben Angst. Verstehe ich auch. Und das ist auch richtig so, dann, dass sie zu Hause bleiben. Aber es gibt Menschen, die es zum Vorwand nehmen, nicht zu kommen. Die aber zu Hause die Bude voll haben mit Menschen. Versteht mich nicht falsch, aber es ist meine Meinung und dazu stehe ich auch. Aber was wird der Gemeinde entsaugt? Jede Menge Kraft. Ist meine Meinung. Wir stehen in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und wir kommen vom Sieg aus. Ihr Lieben, wir kommen vom Sieg aus. Wir haben einen Kämpfer, der gewonnen hat. Und wir haben einen Geist in uns wohnen, der in uns Platz genommen hat, nicht auf uns drauf rumstülpt, sondern der in deinem und in meinem Herzen wohnen will und sich breit machen möchte. Richtig breit machen möchte. Und er wartet, und er wartet sehnsüchtig darauf. Nur wir sind diejenigen, die ihn daran hindern, in uns Platz und Raum zu nehmen. Lass mal kurz weiter. Haben noch ein bisschen Zeit. Lasst uns Erber leben wie am Tage, nicht wie Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so mit Begierden. Sorgt für den Leib. Damit meint er auch für die Gemeinde. Zieht Jesus an, sorgt für den Leib, sorgt euch untereinander. Paulus macht das sehr deutlich im 1. Korinther 12, indem er anspricht auf den Leib Jesu, auf die Gnadengaben, die jeder von uns hat. Diese Dinge, diese Eigenschaften gehören dazu. Wir können uns so sehr auch anstrengen mit unseren Gaben, wenn wir diese Eigenschaften nicht in uns groß werden lassen. Das ist so. Ja, nochmal, die Tracht der Christen, die nach außen scheint, ist die Liebe. Wie gehen wir damit um? Bist du bereit zu lieben? Man müsste sich auch noch unterhalten, aber das wäre vielleicht eine andere Predigt. Zu wissen, was heißt denn Liebe eigentlich für uns heute, aktuell? Wie meint Jesus, was ist mit Liebe? Ich glaube nicht, dass Jesus meint, alles ja, ja, tutschi, 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 sondern tatsächlich, dass Liebe auch gewürzt sein soll mit Pfeffer und Salz. Auch mal die Wahrheit zu sagen, aber so die Wahrheit zu sagen, dass derjenige aus der ganzen Situation herausgeht, dass er motiviert wird, sein Leben zu verändern. Für mich ist klar geworden, dass ich einiges zu tun habe, um wirklich auch gutes Licht zu sein. In dieser Welt, in meiner Familie vor allen Dingen, in meinem Freundeskreis, ja, und auch hier in dieser Gemeinde. Ich wünsche dir, dass wenn du nachher nach Hause gehst, darüber nachdenkst, was muss ich tun oder wo hapert es bei mir ganz gewaltig. Und vielleicht, dass du dir am Essentisch, wenn ihr betet für euer Mittagessen, dass ihr umbetet zu sagen, ja, wo kann ich mich ändern? Wo ist was, wo es hapert bei mir? Denk dran, ein Christ ist erst dann ein Christ, wenn der Geist Gottes in ihm wohnt und er bereit ist, sein Leben mit Christus einzustellen. Sein Leben um Jesus aufzubauen und nicht Jesus um sein Leben aufzubauen. Ich baue mein Leben um Jesus auf. Und das ist wichtig. Ich wünsche dir für den Sonntag noch viel Segen und viel darüber nachzudenken. Und vielleicht ärgerst du dich auch ein Stückchen. Vielleicht motzt du auch. Motz ruhig über mich. Motz auch über Gott. Alles gut. Das ist ein Zeichen, dass er dich erreicht hat. Amen.